Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Geschwister. Ja, wir haben es schon auch gehört, mitten im Advent. Und ja, ein Stück weit hat mich das auch veranlasst, heute was mit euch zu betrachten. Advent heißt ja Ankunft. Und die Frage, die drüber stehen soll, ist, auf was wartest du? Zum Einstieg die Gedanken, wartest du auf ein schönes Fest, auf die freien Tage, die Feiertage oder auf Geschenke? Nicht nur die Kinder warten ja auf die Geschenke, fiebern, sondern denk mal viele Erwachsene auch. Oder wartest du auf die Wiederkunft Jesu auf dieser Erde? Davon haben wir auch schon gehört. Denn nämlich der eigentliche Ursprung des Advents, nämlich der Ankunft, ist ja die Geburt von Jesus Christus, als er Mensch geworden ist. Und ein Stück weit, also ich komme jetzt, sagen wir mal, nicht, bin ja nicht im Glauben aufgewachsen und als Kind habe ich auch an das Christkind geglaubt, dass das Christkind jedes Jahr die Geschenke bringt. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin und die Wahrheit erfahren habe über Jesus Christus, dann hat mich das ein Stück weit aufgestoßen. Ne? Weil, ja, gut, bei manchen kommt ja nicht das Christkind, dann kommt der Weihnachtsmann, aber bleiben wir mal bei dem Gedanken mit dem Christkind. Das wird so gerne verniedlicht. Ne? Das kleine Kind in der Krippe sind so die Bilder, die man so hat in der Weihnachtszeit und so weiter. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, und das soll auch das Hauptthema sein, über die Person Jesus Christus. Wer war er, wer ist er und wer wird er sein? Und das ganz persönlich für dich und für mich. Und jetzt kommen sehr viele Betrachtungen, also wir wollen sehr viel das Wort Gottes jetzt heute reden lassen. Und ich habe mal so eine Chronologie zusammengestellt über Jesus Christus, über die Person Jesus. Es beginnt mit der Ewigkeit. Jesus von Ewigkeit eins mit dem Vater und Jesus ist der Schöpfer. Dazu möchte ich jetzt einige Bibelverse lesen. Die kommenden Verse sind alle aus der Elberfelder Bibel entnommen. Und dort steht im Johannes 1,1 bis Vers 3, haben wir auch schon gehört, aber ich möchte es trotzdem nochmal lesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. In Hebräer Kapitel 1, Vers 1 steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und in Bezug auf die Engel, Vers 7, spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, in Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und dein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Jesus war von Ewigkeit Herrscher, König und Schöpfer. Und dann wird Jesus, der Sohn Gottes wird dann Mensch, lesen wir auch im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann kommt noch die Geschichte aus dem Lukasevangelium, die möchte ich nicht im Detail vorlesen, wie eben die Maria, die Mutter Jesu, die Erscheinung hat, wie der Engel zu ihr kommt und ankündigt, dass sie den Sohn Gottes, dass sie Jesus gebären soll. Und ich möchte aber lesen, Lukas 1, Vers 32 und 33. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Und dann kennen wir ja die Geschichte, wie sie nach Bethlehem gehen müssen und so wegen der Volkszählung und wie Jesus dann eben dort in einer Krippe im Stall geboren wird. Das lesen wir im Kapitel 2 aus Lukas 6 und 7. Und es geschah, als sie da selbst waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Sicherlich, der Jesus ist als Mensch gekommen. Er ist geboren worden, wie wir alle, als Säugling in Windeln gewickelt. Aber wenn wir vorher lesen, was über ihn gesagt wurde, ist er das ja nicht geblieben. Das war ja nur ganz kurze Zeit. Und es geht ja weiter. Sein Leben nimmt ja seinen Lauf. Und das Erste, was wir so von ihm dann hören, ist ja, als er als erstes zum ersten Mal mit seinen Eltern nach Jerusalem reist, wie als mit zwölf Jahren zum Passafest, darf er ja das erste Mal mit. Und da lesen wir Lukas 2, Vers 43, und die Tage waren vollendet und des Passafestes, da blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Und später suchen sie ihn ja und dann finden sie ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und über seine Antworten. Und als sie ihn sahen, erstaunten sie, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns also getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also selbst als Zwölfjähriger sehen wir, wie sich alle verwundern, woher diese Weisheit kommt. Er hatte ja noch keine Schule, noch keine Lehre und so weiter gehabt. Also er hat es aus Gott gewusst, er hat es mitgebracht quasi. Später lesen wir dann oder ist bekannt, dass Jesus im Haus seiner Eltern aufwächst. Er wächst auf zusammen mit 4 Brüdern, die sind namentlich auch benannt und müssen wohl mehrere Schwestern gewesen sein. Er lernt im Betrieb seines Vaters den Beruf des Zimmermanns, wie sein Vater, und er hätte wohl als ältester Sohn den väterlichen Betrieb einmal übernehmen sollen. Aber wie wir alle wissen, er war zu einer anderen Aufgabe auf diese Erde gekommen. Wir lesen dazu in Markus 6, Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, und ein Bruder des Jakobus und des Joses und des Judas und des Simon. Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Lukas 3, 23. Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt. Das war ja seine Vorbereitung auch auf den Dienst, den er dann angetreten ist. Und Jesus kehrt zurück in der Kraft des Geistes nach Galiläa und das Gerücht über ihn ging aus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Ja, dann beruft Jesus die ersten Jünger zu sich. Insgesamt hat er dann 12 berufen. Er war ja nicht allein. Hat seine Jünger auch gelehrt und ist mit ihnen umhergezogen und hat eben gelehrt und Kranke geheilt. Er hat quasi auch das Evangelium verkündigt. Dazu lese ich aus Matthäus 4, 23 bis 25. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk, also unterstrichen jedes. Also er konnte alle heilen, die zu ihm kamen. Und sein Ruf ging aus in ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und Dekapolis und Jerusalem und Judäa, und von jenseits des Jordan. Ja, nach circa 4, 5 Jahren kommt dann seinen Auftrag bzw. die Erfüllung seines Auftrags, seiner Bestimmung, wozu er hier war, sicherlich aber auch hier das Reich Gottes zu verkündigen. Das hat er getan, aber wir haben es ja in der ersten Stunde auch betrachtet, sein Auftrag war ja, am Kreuz zu sterben für die Schuld der Menschen, für die Schuld der Welt. Und dann kommt eben die Anklage, Verurteilung und Tod am Kreuz. Dazu auch noch ein paar Verse aus Lukas 22, Abvers 66. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältestenschaft des Volkes, sowohl hohe Priester als Schriftgelehrte, und führten ihn hin in ihr Synedrium und sagten: Wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, würdet ihr mir nicht antworten, noch mich loslassen. Von nun aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Sie sprachen aber alle: Du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, dass ich es bin. Sie sprachen: Was bedürfen wir noch Zeugen? Denn wir haben selbst es aus seinem Mund gehört. Ja, und dann wird er ja verurteilt. Warum? Was war die Anklage? Mit circa 35 Jahren, genau ist es nicht beschrieben, aber ungefähr kann man annehmen, als er 35 Jahre alt war, Jesus, wurde er zum Tode wegen Gotteslästerung. Das war ja die Anklage und darauf stand ja der Tod, eigentlich durch Steinigung, aber wir wissen ja, zu der Zeit, dass dort die Römer herrschten und sie konnten kein Todesurteil vollstrecken. Also er wurde wegen Gotteslästerung angeklagt und auch von den Juden verurteilt. Aber Pilatus, der ja eigentlich der Richter, der oberste Richter damals dort war, stellte eindeutig die Unschuld fest. Also mehrfach hat er das festgehalten. Aber wir kennen die Geschichte. Er hat dem Volk nachgegeben und hat ja den Barabbas losgegeben. Und Jesus wurde zum Tode verurteilt, auch von den Römern letztendlich, und gekreuzigt. Ja, dann kommt ja seine Auferstehung und die Himmelfahrt. Dazu ein paar Verse aus Lukas 24, Abvers 1. An dem ersten Wochentage aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten Spezereien, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Das Grab war leer. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Während sie aber dieses redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Sehet meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigscheibe, und er aß und nahm und aß vor ihnen und sprach zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: Also steht geschrieben, und also musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, angefangen von Jerusalem. Und ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Dann schreibt Paulus über die Auferstehung, über Jesus noch im 1. Korinther, im Kapitel 15, ab Vers 3. Denn ich habe zu euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus und den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Zur Himmelfahrt noch aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, welche auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Ja, wo ist Jesus jetzt? Jesus ist jetzt im Himmel, zur Rechten des Vaters. Und dazu lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 55 und 56, nämlich beziehungsweise die Geschichte von der Steinigung des Stephanus. Und ich lese: Als er aber voll Heiligen Geistes, also Stephanus voll Heiligen Geistes, unverwandt gen Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesum zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Eine weitere Offenbarung des Herrn Jesus geschieht an Johannes. In Offenbarung lesen wir Offenbarung Kapitel 1 ab Vers 9, wie Johannes auf Patmos war und ihm Jesus erscheint. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren in Jesu, war auf der Insel genannt Patmos, um das Wort Gottes und das Zeugnis des Jesus willen. Ich war an des Herrn Tage im Geiste, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, welche sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja, und es geht ja weiter. Das ist jetzt das, was kommen wird. Nämlich hat Jesus ja auch selbst angekündigt, die Engel haben es angekündigt. Jesus kommt wieder, er wird wiederkommen, und zwar wird er zweimal wiederkommen. Ja. Einmal wird er kommen bei oder zur Entrückung der Toten und der lebendigen Heiligen. Wir lesen dazu im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also auch Gott, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, den übrigen Gebliebenen, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden die Lebenden, die übrig gebliebenen, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist also das erste Wiederkommen des Herrn, auf das wir warten. Beim zweiten Mal, er wird nochmal ein zweites Mal wiederkommen, aber dann wird er kommen als Richter. Wir lesen dazu Matthäus 25 ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters. Ergebet das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstet und ihr tränket mich. Ich war Fremdling und er nahm mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Alsdann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisen dich? Oder durstig und tränken dich? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und dann kommt ja die Anklage, ja, die Stellen, die wir gerade gelesen haben, nur andersrum, ihn hungerte, er war fremd und sie kamen nicht, sie gaben ihm nichts. Und dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Im 2. Titus, Kapitel 4, Vers 1, lesen wir, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu, der da richten wird, die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche. In Judas, Kapitel 1, Vers 14 und 15 steht, es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, Gericht auszuführen, wieder alle und völlig zu überführen, alle, die ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welche gottlose Sünder wider ihn geredet haben. Also das war das zweite Wiederkommen zum Gericht. Aber ist die Frage, wo stehen wir? Und unser Trost, die wir gerettet sind, unser Trost und unsere Hoffnung, Jesus ist uns vorangegangen. In Johannes 14, 1 bis 3 lesen wir, euer Herz soll nicht bestürzt werden. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch nicht gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder, er wird wiederkommen, und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Soweit die Betrachtung zu Jesus Christus, wer er war, wer er ist, wer er sein wird. Und nun habe ich mich die Frage gestellt, oder möchte sie auch an euch richten, was kann oder was soll ich oder was kannst du für die Wiederkunft oder auch ganz persönlich für die Begegnung mit Jesus tun oder wie kann man sich vorbereiten? Ich denke, ich habe da zwei Punkte rausgegriffen, es gibt sicherlich noch mehr für diese Vorbereitung. Das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir auch sehen, was Jesus auch gepredigt hat oder verkündigt hat. Wir sollen in der Vergebung leben. Und warum sollen wir dies? Weil uns Gott in Jesus schon alles vergeben hat. Er hat uns alles vergeben. Und er sagt selbst in Matthäus 6, ab Vers 14 und Vers 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehung nicht vergeben. Matthäus 18, 21, dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der wider mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, nicht sage ich dir bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal, also eigentlich immer wieder. Und wenn es immer wieder passiert, ich soll immer wieder meinem Nächsten vergeben. Es kommt dann das Gleichnis, das möchte ich jetzt nicht lesen, von dem König, ihr kennt alle die Geschichte, der seinem Knecht alle Schuld erlässt. Er war ja so verschuldet, dass er sogar seine Frau und seine Kinder verkaufen wollte oder Sklaven geben wollte. Er hatte so eine große Schuld. Es gibt Berechnungen dazu, was das für, es bin jetzt eine Zahl genannt, wie viel er schuldig war. Also er hätte es nicht bezahlen können. Bis zu seinem Lebensende nicht. Und was tut aber der König? Er erbarmt sich und er lässt ihm alles. Ohne Forderung, er lässt ihm alles. Aber was tut der Knecht, als er einen Mitknecht findet, der ihm im Vergleich jetzt vielleicht, weiß es nicht, muss vergleichen könnte, wenn der andere, sagen wir mal, mehrere Billionen Euro schuldig war, so als unerreichbar für irgendjemand zu bezahlen, hat er vielleicht 50 oder 100 Euro geschuldet, also für unsere Verhältnisse. Also das war ein Klacks oder eine Kleinigkeit dagegen. Aber was macht dieser Knecht mit ihm? Er würgt ihn und sagt, bezahle, und er wirft ihn sogar, will ins Gefängnis werfen und so weiter. Also ja, und das erfährt ja der König und zieht dann den Knecht, dem er alles erlassen hat, zur Rechenschaft. Und er wird, wir wissen es, er wird bestraft. Und es ist ja ein Gleichnis dafür, was auch der himmlische Vater tun wird. Und das möchte ich noch lesen, diesen Vers. Also wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ein zweiter Punkt für die Vorbereitung, für das Wiederkommen ist in der Umkehr und in der Buße leben. Und ganz wichtig, auch eben ein bußfertiges Herz haben. Warum ist es nötig? Jesus hat doch alle Schuld uns vergeben. Wir sind ja gerettet, wir sind frei. Aber wir lesen in 1. Johannes Kapitel 1, ab Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dazu ein Beispiel oder zwei Beispiele zu zwei Personen aus dem Alten Testament, die mich auch sehr beeindruckt haben, immer wieder beeindrucken, nämlich einmal den König Saul und den König David. Zunächst mal, beide waren ja von Gott berufen, auch der König Saul war ja der erste König, wie wir wissen, von Gott eingesetzt, später David. Aber was ist der Unterschied zwischen Saul und David? Und wir haben ja auch, möchte ich nochmal Bezug nehmen, vor zwei Wochen vom Rocco gehört, echtgläubig, nur Namenschrist, wer ist gerettet, wer kann das Heil verlieren? Und ich denke an den Personen, ich möchte mich da auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber nach neutestlicher menschlicher Aussage könnte man sagen, wie gesagt, vorsichtig. Saul ist verloren gegangen und David ist gerettet. Aber beide waren nach unserem Verständnis gläubig. Ja, sie waren Christen, aber was ist der Unterschied? Nämlich der Saul, der ist nicht von seinen Sünden und von seinen falschen Wegen, was ein paar Beispiele dazu, er ist zur Wahrsagerin gegangen, er hat den David versucht umzubringen und so weiter. Er ist davon nicht umgekehrt und er hat nicht wirklich von Herzen Buße getan und die Folge war, Gott hat ihn verworfen. Das lesen wir in zwei Stellen ganz deutlich in 1. Samuel 15, 23. Und wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort Jahwes verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. In 1. Chroniker, Kapitel 10, Vers 13 steht, und so starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er wider Jahwe begangen, betreffs des Wortes Jahwes, das er nicht beobachtet hatte, und auch, weil er eine Totenbeschwörerin aufsuchte, um sie zu befragen. Ja, nun zu David. Der David, der war auch nicht besser als Saul. Keineswegs. David hat auch große Schuld in seinem Leben auf sich geladen. Er hat bewusst gegen Gottes Willen eine Volkszählung durchgeführt. Er hat Ehebruch begangen. Er hat einen Mord begangen. Also eigentlich, schlimmer geht's nicht, könnte man sagen. Aber was ist der Unterschied? Aber dennoch war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das lesen wir eindeutig. Aber warum? Weil er trotz des Falls oder seiner Schuld, seines Fallens, immer wieder von seiner Sünde Buße getan hat. Er ist zu Gott umgekehrt. Und das ist der Unterschied eben zwischen dem Saul und dem David und auch jemand, der wirklich, sage ich mal, mit dem Herrn lebt, ja, der kehrt um, der tut Buße, der reinigt sich, der findet auf den Weg zurück. Und das Ganze, wie David immer wieder zurückgefunden hat, lesen wir auch im 2. Samuel ganz viele Stellen dazu und auch in den vielen Psalmen, wenn wir das nachlesen, die ja von David selbst auch geschrieben wurden. Ja, ich möchte die Betrachtung mit zwei Punkten oder Gedanken noch abschließen. Wir leben ja mitten im Advent. Ja, gut, ein Advent. Wir haben am 24. Es gibt eigentlich kein festes Datum für die Geburt, aber da geht ja der jetzige Advent hin. Aber eigentlich leben wir im Advent des Wiederkommens Jesu auf diese Erde. Das sollte eigentlich unser Gedanke sein. Und wir haben es, kann ich im Rocco auch voll zustimmen, vor zwei Wochen gehört, es sind eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, dass der Herr Jesus wiederkommt. Nämlich nur zwei Beispiele eben, der Staat Israel ist gegründet, es wäre vor 100 Jahren noch undenkbar gewesen, diese Dinge, und auch die weltweite Verkündigung des Evangeliums durch Missionare, durch Internet, durch ja überall an alle Ecken der Enden der Erde ist des Evangeliums, kann man eigentlich annehmen, gekommen. Und das sind ja eigentlich die Hauptvoraussetzungen für das Wiederkommen. Es muss ja zuvor allen Menschen das Evangelium gepredigt werden, bevor Jesus wiederkommen kann. Ja, und die Frage ist jetzt nun, die wir uns stellen müssen, bist du vorbereitet oder wie bereitest du dich auf diese Ankunft oder auf die Begegnung mit Jesus vor? Ja, keiner weiß, wann es sein wird. Es kann heute, es kann morgen sein. Also das Wiederkommen des Herrn, aber auch für jeden persönlich. Der Tod kann uns jeden Tag zu jeder Stunde treffen. Ja, wir rechnen manchmal so, ich mache das auch gerne, statistisch gesehen, wie viele Jahre habe ich denn noch Lebenserwartung? Ja, so vielleicht habe ich noch, wenn es hochkommt, 25, 30 Jahre oder so, aber es kann schnell gehen. Das haben wir auch wieder, oder haben wir auch schmerzlich erfahren müssen. Im September ist mein Bruder mit 54 Jahren plötzlich, ohne irgendwelche Krankheit oder irgendwas, ist er gestorben. Ne? Also er war ein Kind Gottes. Ich werde ihn wiedersehen. Ja, wir werden ihn, die wir hinkommen, auch wiedersehen. Ja, wir werden ihn wiedersehen, aber es ist unberechenbar. Wir wissen es nicht. Deswegen ganz wichtig, sich darauf einzustellen, eben in diesem Advent, in dieser Ankunftserwartung zu leben. Und dazu eben so für die neue Woche Wir sollten wirklich mit der Hilfe des Herrn ganz bewusst in der Vergebung leben. Vielleicht sollten wir auf den anderen, sei es in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, vielleicht sollten wir auf jemanden zugehen, mit dem vielleicht schon lange irgendwo was unstimmig ist. Na, wir kennen das alle irgendwo, da ist was zwischen uns. Und ich habe mich eben geärgert oder irgendwo ein Groll oder ja, es gibt verschiedene Gründe und das liegt dazwischen. Und ja, vielleicht sollten wir den ersten Schritt tun und Versöhnung und Vergebung suchen. Ganz wichtig und immer wieder neu auch miteinander vergeben. Wenn ich denke, wir kennen das alle in der Familie, wie schnell hat man sich aneinander versündigt. Und wenn wir uns nicht vergeben würden, ja, oder vergeben hätten, dann wären wir schon längst auseinander. Ich denke auch hier in der Gemeinde, überall, wenn wir das nicht beherzigen würden und vielleicht auch manchmal sind wir da zu nachlässig oder zu wenig, ist es manchmal ja auch nicht leicht. Es braucht ja auch Überwindung oft, aber es ist eine gute Sache, wenn wir uns das vornehmen. Und der zweite Punkt, eben ganz bewusst täglich in der Umkehr und Buße leben. Wir haben gelesen, ja, wir können noch sündigen. Wir sind sicherlich nicht durch unsere Sünde und Schuld verloren. Wir werden deswegen nicht gerettet, wenn wir für unsere Sünden was tun oder in der Buße, sondern es ist einfach die Folge davon, dass wir in der Umkehr und Buße leben, in dieser Vorbereitung. Und vielleicht auch der Gedanke, jeder weiß es von sich selber, man hat schlechte Gewohnheiten, die kommen vielleicht neue, kommen dazu oder alte sind noch da, je nachdem. Vielleicht einfach der Gedanke, die Motivation, fang an, dich vielleicht von deinen schlechten Gewohnheiten zu trennen, die zwischen dir und Gott oder zwischen dir und deinen Nächsten sind, weil irgendwo ist es ja ein Hindernis. Es hemmt einen. Und wenn wir das beherzigen, einmal in der Vergebung leben und ja in der Buße, in der Umkehr, wenn wir das beherzigen, dann wird die Freude auf das Wiederkommen des Herrn Jesus noch viel größer werden. Ja, ich denke mal, dass wir uns alle irgendwo freuen und es erwarten und ersehnen. Ja, wir denken oft, ja, wie lange geht's denn noch? Ja, wenn man auch sieht, wie viel Leid und wie viel manche ganz persönlich sind krank und haben Leid, sind alt. Ja, und die hoffen drauf, wann erlöst du mich, Herr, und freuen sich drauf. Und wir sollten uns alle freuen, sicherlich, wenn man irgendwo so im Leben steht, denken wir jetzt nicht tagtäglich dran, aber einfach diese Freude kann auch noch viel größer werden, wenn wir ja in der Vorbereitung, in diesem Geist, in diesen Gedanken auch vielleicht in die neue Woche gehen. Amen.